ARD.
Zu seinem Amtsantritt 2021 hat Joe Biden versprochen, America is back, also die USA sind zurück auf der internationalen Bühne. Und damals sollen ihn einige der anderen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen gleich gefragt haben, für wie lange denn? Inzwischen wissen wir es, denn ab Januar übernimmt Donald Trump wieder das Weiße Haus, zusammen mit seiner America-First-Politik. Zuerst kommen die nationalen Interessen. Und wie diese Aussicht beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro diskutiert wurde, darüber reden wir jetzt.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit hallo und hola, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Isabel Karas und mir zugeschaltet aus Rio de Janeiro in Brasilien sind die Kolleginnen Claudia Sarre und Gudrun Engel. Hallo ihr zwei.
Bom dia.
Bom dia.
Sehr schön. Ich habe das Gefühl, ihr habt euch schon gut eingelebt in den letzten Tagen. Ihr habt ja berichtet für die Radio- und Fernsehprogramme der ARD. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, muss ich nochmal sagen, jetzt während wir aufnehmen, ist bei euch ja gerade später Vormittag und ich will so ein bisschen Rio-Feeling bekommen. Was gibt's gleich zum Mittag?
Also meistens gibt's hier irgendwas mit Reis und Bohnen. Und frittierte Platanen hatte ich schon.
Und ich hatte Oktopus-Ceviche, kann ich auch nur sehr empfehlen.
Sehr schön, dann haben wir das Kulinarische abgehackt und können so langsam zum Inhaltlichen kommen. Aber ich möchte mit euch natürlich auch noch ein bisschen hinter die Kulissen von so einem G20-Gipfel gucken. Könnt ihr mal erzählen, wo in Rio findet der statt und wie können wir uns das überhaupt vorstellen?
Also wir sind hier in einem kleinen Hotel in der Nähe des Strandes, allerdings nicht des großen Strandes, der Copacabana, sondern an einem Nebenstrand. Das muss ich auch erstmal lernen, dass es hier in Rio sehr viele Buchten und Strände gibt, auch übrigens nicht alle, wo man schwimmen kann, weil es einfach zu schmutzig ist. Und von unserem Studio hier in Rio gibt es dann immer einen Shuttlebus, der eben dort zu diesem Pressezentrum fuhr. Und das Pressezentrum war angeschlossen an das Museum of Modern Art sozusagen, das moderne Kunstmuseum hier in Rio, das eben der Gipfelort war. Das war am Anfang sehr chaotisch, da musste man zum Teil 2 Stunden warten, bis die Busse mal fuhren, aber am letzten Gipfeltag, also am zweiten im Prinzip, hatte sich das dann alles eingespielt.
Es ist tatsächlich so ein Bau, man würde sagen Betonbrutalismus und die Stadt drumherum, also Sozialismus tut der Architektur selten gut, hat man so den Eindruck. Insofern, ich bin so hin und her gerissen, weil Rio auf der einen Seite natürlich ein großer, guter Gastgeber sein will, aber auf der anderen Seite seit den Olympischen Spielen vor 8 Jahren keine Großveranstaltung auf dem Niveau mehr gemacht hat. Und man natürlich an allen Ecken und Enden in dieser Stadt sieht, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt, dass jeder 5. Einwohner in einer dieser Favelas lebt und dass Kriminalität hier ein Riesenproblem ist.
Und das sollte ja eigentlich auch reinspielen in die Agenda des G20-Gipfels in Rio. Aber erstmal müsste ich, glaube ich, mit euch über ein Thema reden, das so definitiv nicht drauf stand auf dieser Agenda, aber über das dann am Ende eben doch die meisten gesprochen haben, nämlich Joe Bidens Kurswechsel in Sachen Ukraine. Er hat ja Kiew erlaubt, amerikanische Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern gegen Russland einzusetzen. Was war da los auf dem G20-Gipfel, als das durchgesickert ist?
Ich habe gedacht, der Joe Biden, der ist echt ein absoluter Fuchs, ja. Weil es war vollkommen klar, er kommt hier als Lame Duck. Er macht vorher noch einen Zwischenstopp im Amazonasgebiet. Mhm. Er hat seine Tochter dabei, hat seine Enkelin dabei. Also es war auch klar, es ist irgendwie hier die große Abschiedstour. Und es war auch allen klar, der hat eigentlich nichts mehr zu melden. Der kann nichts mehr erreichen. Donald Trump steht schon in den Startlöchern. Und dann hat er mal so en passant, ohne irgendwie groß das zu kommentieren, er hat einfach immer nur höflich gelächelt, kam das eben raus mit den Attackams und prompt hat sich doch alles um ihn gedreht. Das fand ich schon spektakulär, wie man so von hinten eine Veranstaltung, zu der man eigentlich nichts mehr beitragen kann, so total crashen kann.
Da er hier nichts mehr reißen konnte, ging es ihm ja im Prinzip nur darum, sein Vermächtnis hier noch sozusagen zu zementieren. Und auf der einen Seite wollte er am Anfang ja als Klimaretter sozusagen in die Geschichtsbücher eingehen. Deswegen war er ja auch nochmal da in dem Amazonasgebiet. Und auf der anderen Seite aber, glaube ich, auch will er gerne so als Ukraine-Unterstützer und auch als Retter der Demokratie erinnert werden. Und das war natürlich ein weiterer großer Schritt, dass er jetzt sozusagen mit diesem Image abtritt und er will ja sowieso jetzt noch alles Mögliche versuchen bis zum 20. Januar, bis Trump dann übernimmt, um eben die Ukraine zu unterstützen. Gestern hat er ja zum Beispiel auch Antipersonenminen jetzt noch genehmigt, also das ist noch einmal ein weiterer Schritt.
Ihr habt jetzt beide diesen Stopp im Amazonas angesprochen, dann bleibe ich da doch auch noch mal kurz hängen. Immerhin war Biden ja als erster amtierender US-Präsident da und vor Ort hat er sich so geäußert.
The Amazon rainforest was built up over 50 million years. 50 million years. History is literally watching us now. So let's preserve this secret place for our time and forever for the benefit of all humanity.
Der Amazonas-Regenwald sei über die letzten 50 Millionen Jahre hinweg entstanden. Die Geschichte schaut uns gerade buchstäblich zu, also lasst uns diesen heiligen Ort bewahren, sagt Joe Biden da. Für unsere Zeit, aber auch für immer, zum Nutzen der gesamten Menschheit. War das denn aus eurer Sicht mehr so als symbolisches Zeichen gedacht, dieser Besuch? Also war das wirklich nur der Versuch, an seinem Vermächtnis und an seinem Image als Präsident zu arbeiten?
Ach ja, ich weiß nicht, war mir sehr viel Symbolik. Und dann hat er da versprochen, dass er da Geld fürs Amazonasgebiet ausgibt, von dem wir alle wissen, dass der Kongress es unter Trump im Leben nicht genehmigen wird. Also ich würde sagen, war schön zum Abschied, aber vermutlich wenig Substanz. Aber vielleicht sieht Claudia das ganz anders.
Nee, es waren natürlich schöne Bilder. Also ich glaube, darum ging es. Und zusätzlich war ja sogar vor ihm noch nie ein US-Präsident mal im Amazonas. Also es wurde schon durchaus mal Zeit, da mal so Flagge zu zeigen. Also das war schon toll. Aber ansonsten konnte er ja hier nichts in Sachen Klima bewegen. Die saßen zwar gestern den ganzen Tag zusammen und haben über Finanzierung von Klimaschutzbemühungen auf der ganzen Welt diskutiert. Aber am Ende kam ja auch nichts rum. Und da konnte Biden im Prinzip auch nichts dazu beitragen.
Aus dem Umfeld von Olaf Scholz, wenn wir jetzt mal nach Deutschland gucken, heißt es ja immer wieder, dass der Einsatz von westlichen Waffen auf russischem Gebiet eigentlich dem Kreml mehr als Vorwand dafür dienen könnte, noch für eine weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine zu sorgen. Was würdet ihr sagen oder wie habt ihr das wahrgenommen? Wie wurde jetzt die Entscheidung in Bezug auf die Langstreckenraketen in Rio de Janeiro diskutiert rund um den G20-Gipfel?
Ich habe nicht mitbekommen, dass die Staats- und Regierungschefs drüber gesprochen hätten. Aber natürlich haben alle Journalisten ihre jeweiligen Staats- und Regierungschefs darauf angesprochen. Bei der amerikanischen Administration haben wir in allen Hintergrundbriefings immer gehört, no statement, no statement. Wir können es nicht bestätigen, aber wir können es auch nicht dementieren. Also quasi viel Interpretationsspielraum. Und es hat ja immerhin Olaf Scholz dazu provoziert, dann zu sagen, okay, kann sein, dass die Amerikaner das jetzt machen. Aber ich halte an meiner Entscheidung fest, Taurus, also den deutschen Marschflugkörper, nicht zu genehmigen. Und er hat auch nicht nur gesagt, ich mache das nicht, basta, in der üblichen Kanzlerart, sondern er hat es schon verbunden mit der Botschaft, ich weiß, dass sich in Deutschland viele Menschen Sorgen machen. Ich weiß, dass Deutschland nicht in diesen Krieg verwickelt werden möchte oder die meisten Deutschen. Und deswegen bleibe ich bei meiner Entscheidung und das war ja zum ersten Mal quasi nochmal sehr klar betont, auch wenn die USA A entscheiden, mache ich trotzdem B, also eine klare Abkehr von dem bisherigen Kurs, dass Deutschland sich an dem größten Alliierten USA orientiert.
Ich habe sehr klar begründet, warum ich die Lieferung von Marschflugkörpern Taurus bis die in Deutschland eingesetzte Variante nicht für richtig halte. Sie würden nur eingesetzt werden können. Auch das muss gesagt werden, wenn man sich mit der Zielsteuerung auch mitverantwortlich führt. Das ist aber etwas, was ich nicht verantworten kann und auch nicht will.
Ob die Kollegen Staats- und Regierungschefs untereinander gesprochen haben, wissen wir leider nicht. Dazu waren sie zu weit weg und das wurde in den Hintergrundbriefings auch nicht angesprochen. Aber es hat tatsächlich schon die Sache hier überschattet, weil ja die meisten westlichen Regierungen, die Europäer vor allem, wollten, dass der Ukraine-Krieg in die Abschlusserklärung reinkommt. Und der Gastgeber Lula da Silva hier beispielsweise wollte das überhaupt nicht.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen was von den russischen Reaktionen mitbekommen. Also Putin war ja hier nicht eingeladen, weil ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Deswegen darf er ja das Land nicht verlassen. Aber er hat seinen Außenminister geschickt, also Lavrov. Und der hat sich am Rande vom G20-Gipfel tatsächlich auch noch mal dazu geäußert, zu diesem Einsatz dieser weitreichenden Langstreckenraketen. Und er hat indirekt, muss man sagen, mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Also da waren natürlich die anderen G20-Staaten nicht besonders entzückt. Er hat gesagt, dies würde eine neue Phase des Krieges einläuten und Russland würde entsprechend reagieren, wenn diese Langstreckenraketen tatsächlich Ziele treffen würden. Also die Russen werten das durchaus als weitere Eskalationsstufe und das sorgt natürlich für große Sorge, vor allem bei den westlichen Staaten.
Also da merken wir ja dann ganz klar, das hat diesen Gipfel schon überschattet. Aber schauen wir doch mal auf das, was ursprünglich geplant war für dieses Zusammentreffen. Welche anderen Themen standen denn eigentlich noch auf der Agenda?
Im Prinzip war das wichtigste Thema die globale Allianz gegen Hunger und Armut. Das ist tatsächlich ein Herzensthema vom Gastgeber hier gewesen, von Lula da Silva, dem brasilianischen Präsidenten. Und da haben tatsächlich mehr als 80 Staaten mitgemacht, da eben finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um insgesamt, ich glaube, es waren 500 Millionen Menschen weltweit aus der Armut zu holen. Also wirklich ein wichtiges Projekt. Dann ging es nochmal um die multilateralen Institutionen, so nennt man die. Also damit gemeint sind der UN-Sicherheitsrat und zum Beispiel auch die Weltbank, der Internationale Währungsfonds. Die sollen alle reformiert werden. Dort dominieren ja im Moment noch die westlichen Mächte, aber zukünftig sollen eben auch andere Länder, zum Beispiel Schwellenländer, Brasilien, Indien, Indonesien, mehr Mitspracherecht dort bekommen. Also das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war ganz überraschend, dass die G20 sich darauf verständigt haben, dass sie künftig bei der Besteuerung von Superreichen weltweit enger zusammenarbeiten wollen. Also damit hat tatsächlich niemand gerechnet, dass sie sich auch darauf einigen können. Aber die große Frage ist das natürlich, inwieweit das in den jeweiligen Ländern umgesetzt wird, zum Beispiel in den USA. Denn Trump wird das sicherlich nicht mittragen, dass er also sozusagen die Superreichen in den USA stärker besteuern wird. Ganz im Gegenteil, er hat ja schon angekündigt, dass er die Steuern für Milliardäre eher senken will.
Ja.
Ist ja auch ein bisschen grotesk. Ich meine, jetzt ist sein bester Freund Elon Musk bei ungefähr allem dabei, egal ob er mit dem ukrainischen Präsidenten spricht oder mit dem iranischen UN-Botschafter. Elon Musk ist irgendwie immer an seiner Seite, der reichste Mann der Welt. Und dann soll Donald Trump sagen, hier Elon, pass auf, dumm gelaufen, du bist der reichste Mann der Welt. Ich musste jetzt gerade mal 2% von deiner Kohle abzwacken für Steuern. Das halte ich auch nicht für sehr wahrscheinlich. Und die Argentinier, die ja auch hier eine sehr interessante Rolle gespielt haben, sind sofort ausgeschert und haben gesagt, diesen Punkt unterschreiben wir nicht mit.
Der argentinische Präsident war ja auch direkt in Mar-a-Lago zu Besuch, um Donald Trump zu gratulieren. In dem Zusammenhang vielleicht auch keine große Überraschung. Claudia, du hast es angesprochen, die Frage, inwiefern werden denn die verschiedenen Länder Beschlüsse, die jetzt dort gefasst wurden, umsetzen? Kann man das sagen? Also welche Auswirkungen kann das, was bei diesem G20-Gipfel jetzt rausgekommen ist, überhaupt haben?
Ja, es ist ja sowieso kein bindender Beschluss. Es ist ja ein informelles Treffen dieser G20-Gipfel. Insofern müssen die Länder jetzt selber sehen, wie sie zu Hause damit zurechtkommen. Und das hängt natürlich immer von der jeweiligen Regierung ab. Also wenn es zum Beispiel hier in Brasilien eine linke Regierung ist, dann kann es natürlich gut sein, dass einiges davon umgesetzt wird. Aber sollte es zum Beispiel hier in Brasilien Regierungswechsel geben und zum Beispiel jemand aus dem Bolsonaro-Lager dann übernimmt, dann sieht die Sache natürlich schon wieder ganz anders aus. Und in Deutschland kann es ja ähnlich sein. Ich meine, Olaf Scholz war ja auch sowas wie eine Lame Duck. Mhm. Wer weiß, wie es in einer zukünftigen Regierung in Deutschland aussieht. Und natürlich das Gleiche gilt auch für die USA. Also abwarten.
Und dann hatten wir ja noch Justin Trudeau. Auch der wird vermutlich ja im nächsten Frühjahr nicht wiedergewählt, der Kanadier. Der Franzose Macron sitzt auf tönernen Füßen. Also es war, irgendwie hatte man das Gefühl, ist mir auch so aufgefallen, beim Begleitprogramm, dass denen allen klar war, ach ja, Rio ist nett, machen wir nochmal, gucken wir mal. Aber die hatten ja alle, Joe Biden hatte seine Tochter und seine Enkelin dabei, Justin Trudeau hatte seine Tochter dabei, der Kanzler hatte seine Frau dabei. Also alle waren hier irgendwie so, ja, gucken wir mal, da kann man bestimmt nebenbei nochmal den Zuckerhut angucken und den Christo und dann haben wir das nochmal gemacht. Also war so mein Eindruck bei der ganzen Veranstaltung.
Und wie ist so euer Gefühl in Bezug auf das Interesse, was dieser G20-Gipfel jetzt auch zum Beispiel in Deutschland und in den USA hervorgerufen hat? Also ich hatte den Eindruck in den letzten Tagen, hier gab es ja jeden Tag weitere Nominierungen von Donald Trump für sein zukünftiges Kabinett. Das stand natürlich extrem im Fokus und dass da Joe Biden nebenbei auch noch in Rio gewesen ist, hat eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Wie habt ihr das wahrgenommen? Interessiert dieser Gipfel überhaupt noch Leute?
Ganz schwer zu sagen, weil wir ja nicht in anderen Teilen der Welt sind. Deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Wir können es eigentlich nur daran messen, wie wir sozusagen als Journalisten hier abgefragt werden aus Deutschland. Und da würde ich sagen, im Radiobereich war das Interesse mittel. Es war jetzt kein Riesenevent. Es liegt natürlich auch daran, dass in Deutschland gerade die Kanzlerfrage diskutiert wurde. Die USA ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, mit sich selbst beschäftigt sind, mit Trump und seinen Personalien. Ja, aber das ist wirklich generell die große Frage, wie wichtig ist so ein G20-Gipfel für diejenigen, die daran teilnehmen? Schon sehr wichtig, aber ob das nun wirklich den Rest der Welt so sehr interessiert, also das wage ich doch zu bezweifeln. Wie siehst du das, Gudrun?
Also ich habe auf der einen Seite taten mir die Gastgeber ein bisschen leid, weil die natürlich sich sehr viel Mühe gegeben haben und trotz des ganzen Chaoses in der Logistik irgendwie gedacht haben, so jetzt zeigen wir mal, was wir hier in Brasilien können und auch mit sehr viel Selbstbewusstsein da auf die internationale Bühne getreten sind. Und dann hat tatsächlich eben die Attack-Camps-Entscheidung von Biden und die Kanzlerfrage in Deutschland alles sehr, sehr überlagert. Also ich habe mehr Fragen zum deutschen Kanzler und wie wirkt er und wie läuft er rum beantwortet als zum Klimaschutz zum Beispiel. Das ist das eine. Auf der einen Seite taten mir die Brasilianer ein bisschen leid. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch die ganze Zeit gefragt, bei diesem ganzen Gefeilsche um die Abschlusserklärung und was kommt da jetzt rein und was kommt da nicht rein. Da hat man schon insgesamt gemerkt, die Weltlage oder die Weltordnung verschiebt sich. Es gibt viele große Player. Der Inder war da. Südafrika übernimmt jetzt den G20, also viele große Schwellenländer, die mit sehr viel Selbstbewusstsein hier auftreten und sagen, wir sind auch wer, wir wollen auch mitsprechen, wir wollen auch Einfluss, wir wollen auch Macht. Und auf der anderen Seite so die strauchelnden und abtretenden Leader und Lenker der westlichen Welt, da hat man schon, finde ich, so ein bisschen gemerkt, dass dem Westen der Verlust der Deutungshoheit so ein bisschen schmerzt. Und auch deshalb ist es vielleicht so ein bisschen das Interesse, dass das abnimmt bei uns so.
Ein Moment, der zumindest sehr rübergeschwappt ist, hier auch nach Washington, war der, dass Joe Biden das G20-Gruppenfoto verpasst hat. Und dementsprechend war ja auch die Aufregung bei den Journalistinnen und Journalisten sehr groß.
You seem to far left. Left to the left of the palm tree. Oh my God.
Da hören wir eine Journalistin, die sagt, oh Gott, er steht links von der einen Palme, aber zu spät fürs traditionelle Gruppenfoto. Und das auch noch, weil ja ohnehin schon immer die Rede von Joe Biden als Lame Duck war. War das in irgendeiner Form, hattet ihr so das Gefühl, Thema, dass allen schon klar war, okay, Donald Trump, der steht ja eigentlich auch schon in den Startlöchern. Also wie sehr hat Donald Trump bei dem G20-Gipfel eine Rolle gespielt?
Also am ersten Gipfeltag war das natürlich ein Riesenthema, dass Biden das Gruppenfoto, das traditionelle Familienfoto, wie das hier genannt wird, verpasst hat. Er hat sich ja offensichtlich verquatscht auf dem Weg dahin, aber er war auch nicht der Einzige. Auch Meloni und Trudeau waren nicht auf diesem ersten Foto mit dabei. Da wurde das sozusagen interpretiert, als sei das Ganze symbolisch zu sehen, dass er sozusagen schon nicht mehr dabei ist und deswegen auch nicht auf dem Foto erscheint. Aber die Brasilianer haben das wieder gut gemacht und am zweiten Tag wurde ja das Foto wiederholt, nur für Biden und zwar diesmal vor einer Fototapete, interessanterweise. Wohl auch auf Wunsch und Drängen der Amerikaner, die wollten das dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich will Biden ja in die Geschichtsbücher eingehen, habe ich ja vorhin erklärt. Und diesmal war Biden mit drauf, ganz vorne. Ich habe ihn deutlich gesehen, aber dafür fehlten dann andere. Aber also es ist offensichtlich nicht so einfach, da alle zusammenzubekommen. Aber nochmal, um auf deine Frage zurückzugehen. Ja, natürlich, der Gipfel war total überschattet von Trump. Alle haben darüber geredet und man muss sehen, wie es dann im nächsten Jahr wird in Südafrika. Alle sagen ja, ich meine, Trump ist ein super guter, wie soll ich sagen, er verbrüdert sich gerne mit den Diktatoren, er sitzt gerne mit mächtigen Männern zusammen und macht so seine Deals. Also einige G20-Staaten wittern da durchaus auch eine Chance.
Wie hast du es so wahrgenommen, Gudrun, rund um Trump? Welche Rolle hat der aus deiner Sicht gespielt, ohne dabei gewesen zu sein?
Das ist ja auch irre, dass der das Ganze dann so überschatten kann, weil alle wissen, der ist der Neue und man kann ihn noch nicht so richtig einschätzen. Er hat da natürlich seine absolute Fanboy-Base bei einigen anderen fragwürdigen Staats- und Regierungschefs. Und die freuen sich und alle anderen haben große Sorgenfalten. Weil natürlich klar ist, man will über Klimaschutz reden, aber dann hast du dann Donald Trump, der sagt, Klimaschutz oder beziehungsweise Klimawandel glaube ich nicht dran. Und außerdem Drill Baby Drill, zurück zu den fossilen Brennstoffen. Und dann haben hier natürlich alle, inklusive auch aller NGOs, aller Hilfsorganisationen, Greenpeace und so weiter, haben natürlich steile Sorgenfalten auf der Stirn, weil vollkommen klar ist, man kann hier heitere Gespräche führen und sich auf irgendwas einigen. Aber vermutlich ist das alles schon in weniger als 2 Monaten hinfällig. Und das ist schon was, wo man nochmal wirklich die Wirkmacht der Vereinigten Staaten gespürt hat. Weil natürlich war auch der Chinese da, Xi. Und der hat auch gleich eine Charmoffensive gestartet und hat mit allen geschäkert und hat viel empfangen, den Briten empfangen, mit Scholz gesprochen, bilateral und so weiter, weil er sich jetzt natürlich anbieten will. Der Chinese sieht jetzt natürlich die absolute Chance so, ja, unter Trump ist alles völlig unplanbar und krass, jetzt sehen wir Chinesen auf einmal total moderat und freundlich aus im Vergleich. Da gehen wir doch jetzt mal höflich auf alle zu, vielleicht können wir da ein paar neue Allianzen schmieden. Also das fand ich schon bemerkenswert.
Was ist es, was ihr jetzt zum Abschluss des Gipfels oder nach zum Ende dieser Woche so mitnehmt daraus aus den letzten Tagen?
Also ich fand es zum einen toll, einfach mal hier zu sein, die Gelegenheit zu haben, in Rio so einen Gipfel zu erleben. Ich war noch nie in Brasilien gewesen, vorher einfach auch noch mal so ein bisschen die Brasilianer einfach mal so zu erleben. Die sind ja doch sehr leidenschaftlich, finde ich zumindest. Also mal abgesehen von der Kriminalität hier in der Stadt, man soll nicht im Dunkeln rumlaufen und so, fand ich die unglaublich freundlich, sympathisch. Also das fand ich toll, das zu sehen und auch natürlich auf der anderen Seite aus beruflicher Sicht zu sehen, die tausenden Journalisten, die da aus aller Welt kommen, übrigens auch sehr viele chinesische Besucher hier gerade in der Stadt, also junge Männer, unser Hotel war voll mit jungen chinesischen Männern, die wohl einzig und allein dafür angereist sind, um ihrem Präsidenten Xi Jinping zuzujubeln. Mhm. Die standen zum Beispiel an der Strecke, an der Straße zu diesem Konferenzzentrum mit Fahnen, chinesischen Fähnchen und auch brasilianischen Fähnchen. Denn dieser Xi Jinping macht heute hier noch einen Staatsbesuch. Eigentlich war ja geplant, dass Biden noch einen Staatsbesuch macht, aber der hat ja heute Geburtstag und musste schnell wieder nach Hause. Und deswegen ist dann wohl Xi Jinping eingesprungen. Aber ja, das fand ich interessant, also das Ganze drumherum, auch so ein bisschen hinter den Kulissen zu sehen, ja, wie verhalten sich die Leute, wie gehen die miteinander um, was gibt's zu essen, die ganzen uniformierten Militärs hier auch, die überall an der Straße standen mit ihren Helmen und riesigen Maschinengewehren, das war zum Teil schon sehr eindrucksvoll, unglaublich viel Personal, ja, für mich war das schon echt ein eindrückliches Erlebnis.
Was mich nachdenklich macht, im Zusammenhang mit diesem G20-Format ist, gestern bei der Hammerübergabe, also es gibt keinen Staffelstab, sondern es gibt so einen Hammer, der geht immer weiter vom Vorsitz zu Vorsitz und der ging dann gestern weiter von Brasilien nach Südafrika. Südafrika ist der nächste Host des G20, der südafrikanische Präsident Ramaphosa hat diesen Hammer entgegengenommen und dann auch nochmal stolz mitgeteilt, dass man jetzt ja das 4. Schwellenland in Folge sei, nach Indonesien, nach Indien, nach Brasilien, das jetzt dieses G20-Format hostet. Und was mich daran halt so nachdenklich macht, ist, dass sie halt einerseits mit stolzer Brust und breiter Brust auftreten und sagen, wir sind auch wer, wir wollen jetzt auch mitmachen. Aber auf der anderen Seite dann wieder sagen, oh, wir sind so ein armes Schwellenland, ui, 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 bitte lieber Westen, gebt uns Geld. Das ist was in meinem Kopf noch nicht zusammenpasst. Also entweder man sagt, ich gehöre hier jetzt dazu und ich will mitspielen, dann muss man aber seinen eigenen Kram auch bitte selbst geregelt kriegen, freundlich formuliert. Oder man sagt, ui, 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 ich bin ein Opfer, bitte helft mir. Dann sollte man aber vielleicht sich bei den Forderungen ein bisschen zurückhalten. Also da, ich bin gerade so ein bisschen, weiß ich noch nicht so genau, wie sich dieses G20-Format entwickelt in Zukunft.
Was wir auf jeden Fall wissen, Joe Biden, der wird nicht nochmal dabei sein. Das war jetzt ja sein letzter großer Auftritt auf internationaler Bühne. Und zum Zeitpunkt unserer Podcast-Aufnahme ist er schon wieder in Washington D.C. gelandet, um hier seinen 82. Geburtstag feiern zu können. Noch in Rio de Janeiro nach der letzten Nachtschicht sind Gudrun Engel und Claudia Sarre. Vielen Dank für eure Eindrücke. Für euch geht's dann auch wieder zurück natürlich. Und für alle anderen habe ich noch diesen wichtigen Hinweis. Ihr könnt diese Folge natürlich nachhören. Das funktioniert auf ndr.de. www.dw.de/diekorrespondenten und natürlich in der ARD Audiothek. Wir freuen uns sehr, wenn ihr da reinhört. Gern auch in unsere älteren Folgen. Die findet ihr da alle unter Die Korrespondenten in Washington. Nächste Woche kommt dann die neue Folge. Da könnt ihr auch gern wieder mit dabei sein. Und für heute bleibt nur noch eins. Dankeschön für die technische Betreuung an Saskia Braun und tschüss und ciao.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und in unserem gemeinsamen Podcast Amerika, wir müssen reden, sprechen wir nicht nur über Donald Trump.
Manchmal ruft ein Interviewpartner auch direkt bei Trump an, wie zum Beispiel Kid Rock.
Zückt sein Handy und wählt eine Nummer und nach zweimal Klingeln hat es auf Lautsprecher gestellt. Wer war dran? Donald Trump.
Oh nein, echt?
Ja. Und dann sagte Donald Trump nur, yeah, guys, treat Bob nicely, he's a good guy. und dann war nur ein kurzes Gespräch, aber es war schon ein skurriler Moment.
Amerika, wir müssen reden. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.